Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte zum Anfang den Predigttext lesen. Er steht auf unserem Gottesdienstblatt und er kommt aus Lukas Kapitel 6, Vers 12 bis 16. Lukas Kapitel 6, Vers 12 bis 16. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, Andreas, seinen Bruder Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Wahrscheinlich habt ihr die alle schon gelernt seit dem letzten Gottesdienst und ich hätte sie gar nicht mehr lesen müssen. Wir haben ja in der letzten Predigt in dieser Reihe schon einmal über diese Verse gehört. Ich habe darüber gepredigt und das Thema war ein außergewöhnlicher Dienst und 12 gewöhnliche Männer. Und das ist auch heute unser Thema. Es geht immer noch um die Wahl der 12 Apostel. Das letzte Mal haben wir gesehen, dass das 12 Männer waren, deren herausragendstes, außergewöhnlichstes Merkmal ihre Gewöhnlichkeit war. Sie gehörten nicht zum religiösen Establishment, sie hatten keine besondere Bildung, sie kamen aus verschiedensten Bereichen und Berufen, sie waren keine besonders großen Glaubenshelden, es waren gewöhnliche Menschen. Und dann haben wir auf der anderen Seite gesehen, aber wie außergewöhnlich war ihr Dienst, ihr Apostelamt. Sie sollten die Gemeinde gründen, sie sollten Jesus vertreten, sein Werk fortführen. Ja, sie sollten das Neue Testament schreiben. Und wir haben gesehen, was sie qualifizierte, das war nicht ihre eigene Leistung, sondern das war die Gnade Gottes. Jesus hat sie erwählt, er hat sie geformt, er rüstete sie zu. Und wie ging das nun bei jedem einzelnen dieser 12 Männer zu? Wie wurden diese gewöhnlichen Männer zu diesen außergewöhnlichen Säulen der Gemeinde? Und dazu wollen wir uns heute diese 12 Apostel, diese 12 Männer etwas genauer ansehen. Wir wollen jeden einzelnen kurz unter die Lupe nehmen. Wir wollen sehen, was die Bibel über Petrus und Johannes und Matthäus und wie sie alle heißen, berichtet, außer dass sie uns die Namen aufzählt. Es sind ja 12 Apostel und diese 12 Apostel kann man in 3 Gruppen teilen. Das wird jedenfalls durch die Aufzählungen der Apostel deutlich. Ich habe das mal auch auf dem Gottesdienstzettel, so eine kleine Tabelle, aufgedruckt. Die werden also einmal in Matthäus, dann in Markus und in der Apostelgeschichte und natürlich hier im Lukasevangelium aufgezählt. Und jede Gruppe besteht sozusagen aus 4 Aposteln und in jeder Gruppe, da kann die ein oder andere Name kann schon mal variieren, aber an erster Stelle dieser Apostel in der Gruppe, das ist immer der gleiche und es scheint bald so, als ob das der Anführer dieser Gruppe war. Ja, Petrus, Philippus und Jakobus, Sohn des Alpheus. Die erste Gruppe, wenn wir die Namen lesen, das wissen wir, dass die waren am engsten mit Jesus verbunden. In der Gruppe war auch dieser Dreierkreis. Petrus, Jakobus und Johannes, die wirklich fast überall bei Jesus mit dabei waren. Und in die zweiten Gruppe, da sind schon weniger bekannte Namen, aber auch von denen, die haben wir schon mal gehört. Ja, Thomas, Matthäus. Und in der letzten Gruppe, die sind irgendwie am entferntesten von Jesus. Die sind die unbekanntesten Apostel und unter ihnen ein sehr bekannter, aber eben der Verräter, nämlich Judas Iskariot. Fangen wir mit Simon an, Simon, den er auch Petrus nannte. Simon wird immer zuerst genannt. Er ist nicht bloß der Führer dieser ersten 4, sondern er ist der Führer der ganzen 12. Er ist ihr Sprecher. Petrus, das werdet ihr sicherlich wissen, er ist ungestüm, er handelt oft unüberlegt, er ist auch unzuverlässig. Aber andererseits ist er schnell zu begeistern. Und Jesus wollte eben diesen Simon umformen zu einem zuverlässigen und treuen Nachfolger. Und gleich am Anfang, da nannte er ihn Petrus, was übersetzt Fels oder Stein heißt. Und dieser Name, das war nicht einfach nur irgendein Name für Simon. Jesus hatte nicht Probleme mit seinem anderen Namen, sondern dieser Name, das war für den Simon jetzt Programm. Das war sein Ziel. Simon, der wurde von seinem Bruder Andreas das erste Mal zu Jesus geführt und ihm vorgestellt. Aber danach ging er weiterhin seinem Fischerberuf nach. Und erst bei diesem besonders erfolgreichen Fischzug, von dem wir im Lukas Kapitel 5 gehört haben, erst dann, da erkennt Petrus seine Unwürdigkeit, seine Unfähigkeit. Und er bittet und sagt Jesus zu Jesus, Herr, geh weg von mir. Und genau das Gegenteil passiert. Jesus sagt, nein, Petrus, Simon, du kommst jetzt mit mir mit, du kommst jetzt in meine Nachfolge. Und Petrus war dann in dieser Nachfolge unter diesen 12 Aposteln sehr dominant. In den Texten, in den Evangelien, da stellt er die meisten Fragen, er ist am wissbegierigsten. Er ergriff, wenn es darauf ankommt, die Initiative. Keiner war von den 12 mutiger im Bekenntnis als Petrus. Aber keiner wurde auch so oft ermahnt wie Petrus. Keiner der Jünger verleugnete Jesus so stark wie Petrus. Jesus lobte und segnete ihn und musste ihn dann noch einmal Satan nennen. Und wir sehen darin die Unbeständigkeit von Petrus. Für uns ist Petrus heute nur dieser felsenartige Mann, aber wenn wir sehen in den Evangelien, wie Petrus war, ein unbeständiger Mann. Und Christus nahm diesen unbeständigen, wankelmütigen Mann in seine Nachfolge und formte ihn zu diesem felsenartigen Anführer. Wenn wir in der Apostelgeschichte dann weiterlesen, dann sehen wir, Petrus hält die ersten Predigten. Er ist die Hauptfigur der ersten 10 Kapitel in der Apostelgeschichte, also in diesen 10 entscheidenden Kapiteln, wo die Gemeinde gegründet wird. Petrus schrieb auch mindestens 2 Briefe, die sind uns jedenfalls in der Bibel enthalten. In diesen Briefen teilt er uns die Lektion mit, die er von Jesus gelernt hat. Und Klaus predigt ja gerade durch den ersten Petrusbrief, wir sind also da mittendrin. Über sein Ende berichten die Kirchenväter, vor allem den Clemens von Rom, dass er selbst mit ansehen musste, wie seine Frau gekreuzigt wurde. Und dann, so berichtet die Überlieferung, hat Petrus gesagt, ich bin nicht würdig, auf dieselbe Art und Weise zu sterben wie mein Herr. Und deshalb wurde er dann auf ein umgekehrtes Kreuz mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Simon ist durch die Gnade Jesu Christi zu diesem Petrus geworden, das können wir in seinem Leben sehen. Der nächste Apostel, das ist Andreas, sein Bruder. Andreas, wenn man das übersetzt, das bedeutet einfach männlich. Er war auch Fischer. Und der Andreas, der gehörte, bevor er Jesus folgte, schon zu den Jüngern des Johannes, von Johannes dem Täufer. Und seine erste Begegnung mit Jesus, jedenfalls wie es uns berichtet ist, geschieht direkt nach der Taufe von Jesus. Sofort verließen er und Johannes, sein Bruder, den Johannes dem Täufer, und sie folgten Jesus. Er war also unter den ersten beiden, die Jesus nachfolgten. Und seine erste Reaktion war, sofort erstmal seinen Bruder zu holen, nämlich Simon Petrus. Und ab diesem Zeitpunkt war er eigentlich schon im Schatten seines Bruders. Er wirkte mehr im Stillen, im Hintergrund. Wir hören nicht mehr viel von ihm. Allerdings wird irgendwie deutlich, Andreas, das war einer, der brachte einzelne Menschen zu Jesus. Ja, sein Bruder war nur der Erste. Irgendwann wollten auch eine Gruppe von Griechen Jesus sehen. Sie kamen zu Philippus und Philippus hat sich nicht so richtig getraut, jetzt die Griechen zu Jesus zu bringen. Und da ist er erstmal zu Andreas gegangen, weil Andreas, der ist so jemand, der kann das. Der ist dann auch sofort, Andreas ist dann sofort zu Jesus gegangen. Und Andreas war der Jünger, der den Jungen mit den 5 Fischen, nee, mit den 5 Broten und mit den 2 Fischen entdeckt und hat und auch zu Jesus gebracht hat. Das Ende von Andreas oder wie es dann weitergegangen ist, das ist uns nicht in der Bibel berichtet, aber auch die Tradition, die Kirchenväter berichten, dass er nach Norden gegangen sein soll. Und er wurde wahrscheinlich in der Nähe von Athen von einem Statthalter gekreuzigt. Warum? Er hat die Frau des Statthalters zum Glauben gebracht und diese Frau wollte dann nicht widerrufen. Und aufgrund dessen hat dann dieser Statthalter den Andreas kreuzigen lassen und er wollte, dass dieser Tod besonders schmerzvoll wird und darum hat er ihn an dieses x-förmige Kreuz gebunden. Und wir kennen ja dann das Andreaskreuz, was davon kommt. In seinem Leben können wir sehen, dass er nach außen keine große Rolle spielte und dennoch gehörte er zu diesem engeren Kreis. Er achtete auf die kleinen Dinge, auf einzelne Personen und er war treu bis zum Tod. Der nächste Jünger, der aufgezählt wird, das ist Jakobus. Ich merke gerade, ich habe einen entscheidenden Fehler gemacht. Ah nee, doch nicht. Das passt schon. Nur, dass Andreas nicht der Bruder vom Johannes ist. Das ist also jetzt erst der Jakobus. Andreas war einer, der zuerst Jesus gefolgt ist, aber er war kein Bruder vom Johannes, dem Jünger, sondern das waren eben zwei Freunde. Jetzt kommen wir zum Bruder vom Johannes und das ist der Jakobus. Jakobus war vielleicht der Cousin von Jesus. Es wird einmal erwähnt, dass die Mutter von ihm, Salome, die Schwester der Maria war. Jakobus, das ist der älteste Sohn vom Zebedäus. Ja, das wird ja immer erwähnt, Jakobus, der Sohn des Zebedäus. Und die Familie des Zebedäus, das war schon eine etwas angesehenere, reichere Familie. Sie haben einen Fischereibetrieb und die waren so reich, dass sie auch Tagelöhne anstellen konnten. Und sie waren nicht bloß reich, sondern sie waren auch bekannt. Sein Bruder Johannes, der bekommt später Einlass beim Hohepriester, als Jesus gefangen genommen wurde, weil er anscheinend Beziehungen hatte. Das heißt, die Familie vom Zebedäus, die hatte Beziehungen von Galiläa hoch im Norden bis runter ins weit entfernte Jerusalem, ja, zu der Familie vom Hohepriester. Und trotzdem ist es so, dass Jakobus, eigentlich dann eine herausragende Persönlichkeit, selten zu Wort kommt. Obwohl er unter diesem Dreierkreis war. Aber dennoch war er kein ruhiger Typ, er war schon ein Eiferer, er eiferte für Gott, das war gut, aber er schoss manchmal übers Ziel hinaus. Jesus nannte ihn und seinen Bruder auch Donnersöhne. Das kam wahrscheinlich so, weil einmal als Jesus nach Jerusalem ging und ein Dorf wollte ihn nicht aufnehmen, da kamen sofort Jakobus und auch sein Bruder an und meinten, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen auf dieses Dorf? Soll es zerstört werden? Jakobus, auch wenn er im Hintergrund war, beanspruchte auch die Führungsposition für sich. Es ging sogar noch weiter. Er und sein Bruder, sie fragten Jesus, ob sie nicht zur Rechten und zur Linken in seinem Reich sitzen könnten. Nun, Jesus antwortete ihnen darauf, das steht in Markus 10,38, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und die beiden antworteten natürlich sofort, ja, natürlich können wir das. Und wir wissen bis heute nicht, ob sie tatsächlich zur Rechten oder zur Linken sitzen, aber wir wissen, dass Jakobus diesen Kelch, den Jesus getrunken hat, auch getrunken hat. Er war der erste der 12 Apostel, der den Märtyrertod starb. Das wird noch in der Bibel berichtet, in der Apostelgeschichte. Und er starb diesen Tod durch keinen geringeren als durch König Herodes. Er war der mit einer der ersten, der Jesus folgte. Und er war der erste, der für sein Zeugnis auch starb. Er eiferte für Jesus. Der nächste ist Johannes, sein Bruder, sein jüngerer Bruder. Johannes ist uns ja bekannt als der Jünger der Liebe. Johannes schrieb nach Lukas und nach Paulus den größten Teil des Neuen Testaments, ja, sein Evangelium, seine Briefe, die Offenbarung. Er spielte eine führende Rolle in der Gemeinde. Er baute sie mit auf und nach Paulus und nach Petrus war er sozusagen die Führungsperson in dieser ganzen Gemeinde, vor allen Dingen in Kleinasien. Er hatte ähnliche Wesenszüge wie sein älterer Bruder. Er wollte auch unter ihnen der Größte sein. Er wollte auch das Feuer vom Himmel da über dieses Dorf. Er war ein Eiferer. Und wir merken in den Berichten über Johannes, er war nicht unbedingt einer, der als der Apostel der Liebe sehr heraustrat. Es geht sogar so weit, Markus 9, Vers 38, da ist die einzige Stelle, wo Johannes, wirklich nur Johannes spricht, wo wir seine Worte haben. Und dabei wird deutlich, dass er ein sehr intoleranter Charakter ist. Ja, die Jünger streiten miteinander, wer wohl von ihnen der Größte ist. Das haben die anscheinend öfters gemacht. Und das geschah diesmal direkt nach der Verklärung von Jesus. Also alle dachten, das Reich Gottes, das kommt bald. Und Jesus weist sie zurecht. Er sagt, wer von euch der Größte sein will, der soll aller Diener sein. Und dann nimmt er so ein Kind und sagt, jeder, der diesem Kind in meinem Namen auch nur ein Glas Wasser nimmt oder der es in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich selbst auf. Und da bei dieser Geschichte, da wird das Gewissen von Johannes angerührt und er gesteht Jesus, ja, da war so jemand, der wollte Dämonen austreiben in deinem Namen und wir haben es ihm verboten. Warum? Weil er nicht zu uns gehört, weil er nicht zu diesem exklusiven Kreis gehört. Also das ist die einzige Stelle, wo wirklich die Worte des Johannes uns berichtet werden aus seiner Zeit, in der er mit Jesus zusammen war. Und es ist keine Liebeshymne, sondern Johannes verurteilte diesen Mann, bloß weil er nicht zum internen Kreis gehörte, obwohl er Jesus folgen wollte. Johannes war also nicht unbedingt der Apostel der Liebe. Aber ja, es zeichnete sogar sich aus, dass es gegenteilig bei ihm war. Aber warum wurde nun Johannes Apostel der Liebe? Er schrieb das meiste über die Liebe. Wenn wir mal seine Schriften ansehen, das ist wie ein roter Faden. Es geht immer wieder um die Liebe. Nun, wie ist es dazu gekommen? Jesus hat ihn zum Apostel der Liebe gemacht. Wenn er am Anfang ganze Dörfer niederbrennen wollte, wenn er beanspruchte, zur Rechten des Herrn zu sitzen, wenn er irgendwelchen Menschen verboten hat, Dämonen auszutreiben im Namen Jesu, so berichten uns dann die Kirchenväter, dass er am Ende seines Lebens, als er gar nicht mehr richtig gehen konnte, wurde er in die Gemeinde in Ephesus getragen. Und das Einzige, was er immer wieder sagte und wiederholte, Kinder, habt euch lieb. Die wenigen Jahre mit Jesus, die formten ihn zu einem Mann, der in der ganzen Kirche beliebt war. Zu einem Mann, der stets die Wahrheit und die Liebe betonte. Ja, er zeigte, dass sie beiden zusammengehören, dass sie sich nicht ausschließen. 40 Mal kommt das Wort Wahrheit in seinen Schriften vor. 80 Mal das Wort Liebe. Jesus wusste, dass ein Mann, der die Liebe lehren sollte, dass das auch ein Eiferer für die Wahrheit sein musste. Das Ende von ihm ist uns auch nicht genau bekannt, aber die Kirchenväter überliefern alle eindeutig, dass Johannes der einzige der 12 Apostel war, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Jetzt kommen wir schon in die zweite Gruppe. Die beginnt mit Philippus. Philippus gehört auch zu den ersten Jüngern. Er war ein Freund von Petrus und Jakobus. Er wohnte dort auch in der Gegend. Aber während die bisherigen Jünger sozusagen von Johannes den Täufer zu ihm geschickt wurden, war Philippus der Erste, den Jesus selbst aufgesucht hatte. Philippus war der Erste, der die Worte hörte, folge mir nach. Johannes Kapitel 1, Vers 43, da steht, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Auch Philippus behielt diese Neuigkeiten nicht für sich, sondern erzählte es seinem Freund Nathanael. Nathanael, der wird auch Bartholomäus genannt. Hier in unserer Aufzählung, da steht er mit dem Namen Bartholomäus und Johannes im Leitungsvergeben nennt ihn Nathanael. Bei dieser Geschichte können wir auch gut sehen, was für ein fruchtbarer Boden für die Mission Freundschaften sind. Wie wichtig es ist, dass wir wirklich unseren Freunden das Evangelium weitergeben. Wir sehen das dann, wie das dann passiert, gleich später. Aber das nächste Mal, als wir Philippus wiedersehen, das ist dann bei der Speisung der 5000. Oder wieder hören. Da steht ja immer die Speisung der 5000. Gut, das waren 5000 Männer, da waren noch Frauen mit dabei, noch Kinder. Das waren vielleicht über 10.000 Leute. Es war Abendzeit, es war Essenszeit. Und Jesus möchte gerne diesen ganzen tausenden Menschen Essen geben. Und dann fragt der Philippus, wie es um die Finanzen aussieht. Ja? Johannes Kapitel 6, Vers 5. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und warum fragt Jesus Philippus? Philippus war vielleicht der in dieser Gruppe zuständig war, um die Gruppe zu versorgen. Ja? Judas hatte den Geldbeutel. Philippus war anscheinend der, der sich darum kümmern musste, dass immer alles Mögliche da war, sicherlich auch mit wenigen Mitteln. Und nun prüfte Jesus Philippus, so steht es dort. Und er machte das nicht, um vom Philippus einen guten Plan zu erfahren, sondern er wollte Philippus zeigen, wie er wirklich war. Und Philippus, der hat, weil es wahrscheinlich sein Amt war, schon die ganze Zeit die Masse da angesehen. Er wusste, es ist jetzt Abendessenszeit. Und als Jesus ihn fragte, haut er dann auch gleich raus. Ja, Johannes 6, Vers 7, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Ja, vielleicht hatten die gerade 200 dabei und hat er schon alles durchkalkuliert. Keine Chance, denn wie kann man das sonst sofort so genau wissen? Philippus sah also nicht die Größe seines Herrn, die gute Möglichkeit, dass Jesus hier seine Macht und Herrlichkeit erweisen kann, sondern er sah nur ihre finanziellen Mittel und dass es eben wirklich unmöglich war, alle satt zu kriegen. Er rechnete, er kalkulierte, anstatt zu sagen, lieber Herr, du hast Wasser zu Wein verwandelt. Du kannst auch größere Sachen tun. Und wenn du ihnen Essen geben willst, dann kannst du es tun. Ja, vor lauter Unmöglichkeiten war Philippus die grenzenlose Macht von Jesus einfach aus dem Blick geraten. Wir begegnen dann noch einmal Philippus am Ende seiner Zeit mit Jesus oder am Ende von Jesu Erdenzeit. Die Jünger hatten es ja oft schwer, Jesus wirklich zu verstehen. Das wurde ja schon in der letzten Predigt deutlich. Ja. Seine Lektion, das scheint so, die ging hier rein und da wieder raus. Kurz vor der Gefangennahme, da erklärt Jesus, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Und dann Johannes Kapitel 14, Vers 7, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und hierauf jetzt Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn dann, zeige uns den Vater? Philippus, der war also von Anfang an mit dabei. Er hat sofort geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Er hat die ganzen Wunder gesehen, all die Predigten gehört. Er war dabei, als Jesus vielleicht über 10.000 Menschen auf einmal mit 5 Broten satt gemacht hat. 2 oder 3 Jahre sah er Jesus von Angesicht zu Angesicht. Und er rechnete und plante, aber er sah nicht die Herrlichkeit, die vor seinen Augen war. Und dennoch wurde Philippus, wie wir es hier wieder gelesen haben, zu den 12 Aposteln erwählt. Jesus gebrauchte ihn, um die Botschaft, dass er der Sohn Gottes ist, die Botschaft, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, in der ganzen Welt zu verkünden. Von Philippus wird dann in den Quellen berichtet, dass er sehr wichtig war für die Ausbreitung der Gemeinde. Und auch er starb dann einen Märtyrertod durch Steinigung, wahrscheinlich in Hierapolis in Phrygien, also in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Der nächste, der hier erwähnt wird, ist dann der Freund von Philippus, Bartholomäus. Bartholomäus, das heißt übersetzt Sohn des Ptolemäus oder Sohn des Talmai. Und ich habe ja schon erwähnt, ein anderer Name von ihm, das war Nathanael. Nathanael, der kam auch aus der Nähe von Nazareth, nämlich aus Kana. Er war ein enger Gefährte des Philippus. Das wird dadurch deutlich, dass er immer mit ihm zusammen erwähnt wird. Auch in den Aufzählungen oder auch in den Geschichten, die beiden kommen immer zusammen. Und es wird deutlich, dass auch Nathanael irgendwie im Dunstkreis von Johannes des Täufers war. Nach den ersten Jüngerberufungen, gleich nach der Taufe von Jesus, da war auch Nathanael dabei. Das heißt, er war auch da draußen in der Wüste. Jesus fand Philippus und Philippus, wie wir es gehört haben, geht gleich zu Nathanael. Und warum? Weil auch Nathanael auf den Messias wartete. Und Philippus wusste gut, diese Nachricht, die wird ihn brennend interessieren. Da steht dann Johannes Kapitel 1, Vers 45, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Philippus spricht hier also vom Gesetz, von den Propheten. Das heißt, er und auch Nathanael, die kannten die Schriften, die forschten in den Schriften. Und die Worte von Philippus, die klingen bestimmt total überrascht. Du wirst es nicht glauben, Nathanael, aber der Messias, auf den wir hier die ganze Zeit in der Wüste warten, weißt du, das ist Jesus, ja? Dieser Jesus aus Nazareth, der Sohn des Zimmermanns. Und die Reaktion von Nathanael, ihr kennt das sicherlich, er sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nathanael ist also voreingenommen. Warum? Nazareth war anscheinend aus seiner Sicht ein absolut schäbiges Nest. Er selbst, er kommt zwar aus einem noch unbedeutenderen Nest, aber für ihn war klar, ja, aus Nazareth, da kann nichts Gutes kommen. Das ist so wahrscheinlich ein bisschen so Rivalität unter den Städten. Nun, Voreingenommenheit, das hält nicht nur, oder hat nicht nur Nathanael zurückgehalten, sondern das hält ja viele Menschen zurück. Es hält Menschen zurück, ihren Horizont zu erweitern, was Neues kennenzulernen. Es hält Menschen zurück, die Wahrheit zu erfahren. Ja, es hält Menschen zurück, den Messias zu finden. Und so ging es damals vielen Leuten. Es war also nicht nur Nathanael so, sondern es ging vielen so, die erwarteten den Messias erstmal grundsätzlich aus einer anderen Stadt. Und dann natürlich in einer anderen Art und Weise. Als Nikodemus einmal für Jesus vom Hohen Rat eintrat, da sagte dann der Hohe Rat, die spotteten, Mensch, Johannes in Kapitel 7 lesen wir das, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Und selbst in Jesu Heimatstadt, da verachteten die Menschen Jesus. Sie konnten es einfach nicht ertragen, dass der Sohn des Zimmermanns solche harten Worte über sie sprach. Ja, und genauso ist es heute. Viele haben scheinbar ihr fertiges Messiasbild oder ihr fertiges Gottesbild aus ihrem eigenen Wissen und aus ihren Wünschen zusammengebastelt. Und wenn es dann dem nicht übereinstimmt, na, dann geht es eben nicht. Ja, das sind Vorurteile. Und meistens, wenn man mit Nichtchristen, mit Ungläubigen zusammen über den Glauben spricht, da kann man die wichtigsten Vorurteile gegen den christlichen Glauben in einem Gespräch schon erfahren. Also mir ist es jedenfalls oft so gegangen. Ich habe einfach mal versucht, die Top Ten zusammenzuführen oder zu bringen, was man dann so hört. Nummer 10 ist vielleicht zu viel Glauben, zu wenig Wissen. Ja, ihr mit eurem Glauben. Nummer 9, gerade wieder aktuell, Wasser predigen, Wein trinken. Achtens könnte dann vielleicht sein, ja, es gibt einfach viele Wege zu Gott. Siebtens, es kann keinen Gott geben bei so viel Leid auf der Welt. Sechstens, ich bin ein guter Mensch und in Klammern, da wird Gott schon kein Problem mit mir haben. Fünftens, ich glaube doch an Gott. In Klammern allerdings eben an den ich mir so zusammengebaut habe. Viertens, ja, im Christentum, beim Glauben, da verliere ich doch meine ganze Freiheit. Und die letzten drei, die sind allen bekannt, das ist, Christen sind homosexuellenfeindlich, Christen sind frauenfeindlich und immer noch auf Nummer 1 würde ich sagen, das sind die guten alten Kreuzzüge. Vorteile machen für die Wahrheit taub und blind. Das sehen wir im Gespräch mit Ungläubigen. Aber auch wir Christen, wir können viel zu schnell Vorurteile aufbauen. Ja, gerade gegen Andersdenkende, gegen Andersglaubende, ja sogar gegen andere Christen, wenn sie eben nicht ganz genau mit unserer Meinung, mit unserem Bekenntnis übereinstimmen. Und dabei sollen ja gerade wir als Christen offen sein. Natürlich nicht für die Irrlehren oder für falsche Verhaltensweisen, aber wir sollen offen sein für die Menschen. Wenn wir sie erreichen wollen, dann müssen wir sie verstehen. Ja, wir müssen erfahren, was sie denken, was sie glauben und warum sie so denken. Und dann, wenn wir das wirklich verstehen, wenn wir das auch ihnen zum Ausdruck gebracht haben, dann können wir sie mit umso größerem Freimut einladen, zum Gottesdienst, zur Jugendstunde, wir können sie zu Christus einladen. Es steht ja nicht in unserer Macht, sie zu überzeugen vom Glauben, das kann nur Gott. Aber wir sollen die Menschen zu Gott einladen, genauso wie es Philippus gemacht hat. Ja? Nathanael sagt hier, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus sagt, komm und sieh. Und er nimmt ihn mit zu Jesus. Und dann geht's weiter. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Was für ein Lob. Und das aus dem Mund von Jesus. Ich meine, hat er nicht gewusst, dass Nathanael ein Mann voller Vorurteile war? Jesus hat es gewusst, er hat es gesehen, er kannte Nathanael sehr genau. Aber Jesus sah, dass Nathanael, obwohl er Vorurteile hatte, kein Heuchler war. Im Gegensatz zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, wo Jesus wirklich ganz massiv gegen sie vorgeht, sie aburteilt als Heuchler, sieht er in Nathanael, dass er eben kein Heuchler ist. In Nathanael sieht er einen rechten Israeliten, ein rechter Nachkomme Abrahams. Das heißt also, ein Mann, der wirklich vom Herzen auf Gott vertraut, der wirklich seine Gnade sucht. Es geht dann weiter, Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus wusste also nicht nur, wo Nathanael gesessen hatte. Nein, er kannte sein Herz. Und das wurde Nathanael jetzt selbst klar. Er erkannte, dass Jesus allwissend ist. Und dass er darum tatsächlich, auch wenn er aus Nazareth kommt, der Sohn Gottes ist, der König von Israel. Er hatte Vorurteile, aber er war dennoch mit offenem Herzen unterwegs und hat dennoch mit offenem Herzen gesucht. Über das Ende von Nathanael gibt es keine eindeutigen Berichte. Mehrere Quellen bezeugen, dass er bis nach Persien und dann noch bis nach Armenien gegangen sein soll, um das Evangelium zu verkünden. Und auch er soll ein Märtyrertod gestorben sein. Jetzt kommen wir zum nächsten, das ist der Matthäus. Matthäus ist auch als Levi bekannt. Ja, Levi, Matthäus, der Zöllner. Bisher ist ja deutlich geworden, dass Jesus ganz bewusst gewöhnliche Männer erwählte. Ja, keine Theologen oder Führer. Gerade die Theologen und Führer damals, die haben ja Jesus verachtet. Warum? Wegen der Worte, die er sprach und vor allen Dingen wegen dem Umgang, den Jesus hatte. Mit Unreinen, mit Sündern. Und Levi, das war nach außen hin der sündhafteste von den 12 Aposteln. Er war eigentlich das Paradebeispiel dafür. Er war ein Zöllner. Und er gehörte damit zur verhasstesten Gruppe in ganz Israel. Und das kam nicht von ungefähr so. Ich meine, wir haben ja heute auch noch Zöllner, die tun wir ja nicht alle hassen, die machen ihren Job. Warum war das damals so? Israel war besetzt von den Römern und die Zöllner trieben die Steuern für die Römer ein. Und die hatten natürlich auch das Recht oder die Möglichkeit, ihre eigenen Taschen dabei gut zu füllen. Und dabei haben die Zöllner mit den Römern kooperiert und sie haben sich eigentlich, sie haben ihr eigenes Volk verraten. Und deshalb durften Zöllner auch nicht in eine Synagoge gehen oder in den inneren Bereich des Tempels. Sie waren also nicht nur vom jüdischen Volk, sondern sie waren sogar von Gott getrennt durch die Arbeit, die sie taten, durch den Verrat, den sie da getan hatten. Und trotzdem, auch dieser Matthäus, auch dieser Levi, dieser Zöllner sollte ein Führer der Gemeinde werden. Jesus trifft ihn einfach so an der Zollstätte und es scheint, als ob Levi dort schon die ganze Zeit darauf gewartet hat. Denn sobald Jesus ihn aufgefordert hat und gesagt hat, komm und folge mir nach, steht er auf, lässt alles zurück und folgt Jesus. Aber nicht nur das, Levi hat sich so sehr gefreut, den Messias gefunden zu haben, dass er ein großes Festmahl ausrichtet. Wir haben davon gehört. Und er lud alle seine Freunde, natürlich seine Zöllnerkollegen, also sagen wir mal, das ganze Milieu hat er eingeladen zu diesem Fest, um ihn Jesus vorzustellen, damit auch sie Jesus kennenlernen. Jesus rief ihn in seine Nachfolge und vergab Levi seine Sünden. Und wir wissen, Levi, Matthäus, er schrieb später das Evangelium, indem er besonders auch den Juden diente und sie erreichen wollte. Nun, auch von seinem Tod ist nichts Genaueres bekannt. Eine Quelle berichtet, dass er auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Der nächste Apostel, das ist Thomas. Thomas, da klingelt sicherlich sofort, das ist so der Zweifler, uns bekannt als der Zweifler. Wenn wir mal die verschiedenen Stellen uns angucken, wo Thomas erwähnt wird, dann wird aber deutlich, dass er eigentlich Zweifler ein falscher Begriff ist für Thomas. Viel besser würde passen, Pessimist. Das erste Mal, als sich Thomas meldet oder als er zu Wort kommt, das ist kurz vor der Auferstehung von Lazarus. Jesus Er wurde ja gerufen, er möchte zurück nach Bethanien gehen, um Lazarus zum Leben zu erwecken. Und vor diesem Kapitel, in Kapitel 10 im Johannesevangelium, da wird berichtet, wie Jesus in Jerusalem ist und wie er dort ganz stark unter Druck gerät und die Leute, die Juden, ihn töten wollen. Und dann haben sie sich erstmal zurückgezogen und dort, wo sie jetzt waren, da lief alles gut. Menschen kamen zum Glauben, man wurde nicht verfolgt. Das Leben nahm seinen gewohnten Gang. Und als Jesus nach Bethanien, also direkt, das war direkt neben Jerusalem, zurückgehen wollte, da haben natürlich die Jünger gesagt, bloß das nicht, bleib doch hier, sie werden dich umbringen. Aber der Entschluss von Jesus stand fest, es war klar, er ging und da meldet sich Thomas zu Wort und sagt, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Und das klingt tatsächlich pessimistisch. Jesus sagte zwar kurz vorher noch, solange es Tag ist, da muss ich meinen Dienst tun, das heißt, mein Leben steht in Gottes Hand, ja, nicht in der Hände der Juden. Aber das erkannte Thomas nicht. Und trotzdem, Thomas war bereit, mit seinem Herrn in den Tod zu gehen. Er zweifelte nicht, er ist nicht zurückgeblieben, er war bereit. Er zeigte wahren Mut. Thomas wollte ohne Jesus nicht leben. Besser mit ihm sterben, als ohne ihn zu leben. Er hatte wirklich eine starke Beziehung zu ihm. Und das wird später nochmal deutlich. Als Jesus ihnen ankündigt, dass er von ihnen gehen wird, um ihnen die Stätte zu bereiten. Da sagt dann Jesus, Johannes Kapitel 14, Vers 4, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Und sofort hier meldet sich Thomas zu Wort, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Und sofort hat Thomas wieder Angst, von Jesus getrennt zu werden. Lieber wollte er mit Jesus sterben. Und genau das Gegenteil geschah, oder das, was er befürchtet hatte, Jesus starb und er nicht. Und als Jesus dann auferstand und sich den Jüngern zeigte, da wissen wir, da war eben Thomas nicht mit dabei. Und als sie Thomas dann davon erzählten, da konnte er es einfach nicht glauben, ja, er war pessimistisch. Aber Jesus zeigt sich ihm dann nochmal und er räumt alle Zweifel aus. Er schiebt alle trüben Gedanken beiseite. Aus vielen Quellen wird dann berichtet, dass Thomas bis nach Indien gekommen sei und hat dort schon die ersten Gemeinden gegründet. Ja, es ist deutlich, dass wirklich in Indien ganz, ganz früh schon Gemeinden entstanden. Auch er, so berichten dann andere Quellen, wurde für seinen Glauben hingerichtet. Thomas starb tatsächlich für seinen Herrn. Jetzt kommen wir zur letzten Gruppe, zu den letzten vier, die am wenigsten bekannt sind. Ihr könnt euch vorstellen, dass das dann auch der kürzeste Teil der Predigt wird. Der erste dieser Gruppe, das ist eben immer Jakobus, Sohn des Alpheus. Das absolut Interessante an Jakobus ist, dass er so absolut unbekannt ist. Ja, wir kennen eigentlich nur seinen Namen. Wahrscheinlich war er mehr im Hintergrund, er war ein ruhigerer. Aber die Quellen der Kirchenväter berichten dann doch, dass er auch einer der ersten Märtyrer war. Und auch wenn wir so wenig von ihm hören, außer seinen Namen, so ist es dennoch klar, dass Jesus ihn gebraucht hat. Und dass Jesus ihn als Apostel erwählt und dass Jesus auch ihn einmal zu diesen 12 Richtern über Israel bestimmen wird. Und schon kommen wir zum nächsten Apostel, Simon, genannt der Zelot. Auch über Simon wird uns sehr wenig berichtet, außer dieser interessante Beiname, der Zelot. Zeloten, das war eine Partei, sowas wie die Pharisäer. Und die waren auch fast genauso drauf wie die Pharisäer. Ja, die wollten die Gesetze befolgen, wollten treu sein, das Wort Gottes war wichtig. Aber der Unterschied zu den Pharisäern war, Zeloten waren ziemlich radikal. Die wollten ihre Pläne umsetzen mit Terrorismus, mit hinterhältigen Gewaltakten, mit militärischem Widerstand. Und das war so, weil sie davon überzeugt waren, dass nur einer über Israel herrschen darf und das ist Gott. Und darum heißt es Gott gut, wenn wir jeden Römer, den wir treffen, umbringen. Sei es noch so hinterhältig, wie es geht. Die hatten dann solche krummen Klingen irgendwie im Gewand und konnten dann mal schnell von hinten irgendwie jemand umbringen. Das haben sie jedenfalls öfters gemacht, so berichtet der der Historiker Josephus. Am Anfang haben sie noch offenen Widerstand geleistet, dann wurden diese Widerstände von den Römern zurückgeschlagen und dann gingen sie in den Untergrund und haben eben, wo es nur ging, römische Beamten ermordet oder auch ihre Gebäude niedergebrannt. Also wenn wir das so hören, dann scheint es so, dass Simon der Zelot jetzt nicht unbedingt so ein durchschnittlicher, gewöhnlicher war wie die anderen. Er war ein Extremist. Vielleicht folgte Simon Jesus anfänglich auch nur, weil er dachte, Jesus, der wird die Römer bekämpfen, er wird Israel wieder zur politischen Weltmacht führen. Aber irgendwann glaubt er dann wirklich an Jesus und nicht mehr an sein Bild von Jesus. Und auch er, so haben wir es jetzt wieder gehört, wurde von Jesus im Aposteldienst bestimmt. Und er hat dann tatsächlich Seite an Seite gearbeitet mit jemandem, den er vorher hätte noch ermordet bei guter Gelegenheit, nämlich Matthäus der Zöllner. Die altkirchlichen Quellen, die schreiben dann, dass Simon auch in Richtung Norden gegangen sein soll und dass er auch um des Evangeliums willen sein Leben gelassen hat. Er starb letztendlich aber nicht für seinen politischen Fanatismus, sondern er starb für Christus. Der vorletzte Jünger, das ist Judas, der Sohn des Jakobus. Das Interessante an Judas ist, dass er noch zwei andere Namen hat. Die werden in den Evangelien erwähnt. Er wird auch Thaddäus genannt, das heißt übersetzt Muttersöhnchen, oder Lebeus, das heißt Herzenskind. Also scheinbar sind das irgendwie seine Spitznamen. Und vielleicht hat er diese Namen, diese Beinamen, weil er der Jüngste war. Oder vielleicht war er besonders schüchtern. Oder vielleicht hat er einfach ein kindliches Wesen gehabt. Einmal in den Evangelium kommt Judas, Thaddäus, Lebeus zu Wort, in diesem selben Gespräch, wie wir jetzt schon Thomas und Philippus gehört haben. Jesus sagte seinen Jüngern, dass er und der Vater sich ihnen offenbaren werden und dass sie ihn in seiner wirklichen Macht erkennen werden. Und da spricht dann Judas, und es wird extra betont, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Judas, der kann es kaum glauben. Warum wir? Warum nicht die ganze Welt? Warum, Jesus, ergreifst du nicht die Macht und zeigst der ganzen Welt, wer hier das Sagen hat? Und da steht dann Johannes 14, Vers 23, Jesus antwortete ihm und sprach: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesu Antwort ist deutlich: Jedem, der ihn liebt, der seinem Wort folgt, wird er sich offenbaren. Also nicht nur den Jüngern hier, sondern jedem, der seinem Wort folgt. Ich werde nicht die äußerliche Macht der Welt übernehmen, sondern ich möchte die Macht in den Herzen übernehmen. Über Judas, Lebeus, Thaddäus wird berichtet, dass er nach Edessa, eine Königsstadt in Mesopotamien, gegangen ist. Und er hat dort auch das Evangelium verkündigt. Er soll dort den kranken König geheilt haben. Das berichtet alles der Historiker Eusebius im 4. Jahrhundert. Und der sagt wohl, so steht es in den Archiven dieser Stadt, die leider heute nicht mehr erhalten sind. Und es wurde dann auch überliefert, dass auch Judas umgekommen ist, dass er erschlagen wurde für seinen Glauben. Ja, manchmal sieht man Judas mit einer Keule, oder eine Keule ist das Zeichen für Judas, weil er erschlagen worden sein soll. Und jetzt kommen wir zum letzten Apostel, Judas Iskariot. Und da steht dann auch hier dieser Beisatz, der zum Verräter wurde. Iskariot, das ist wahrscheinlich eine Gegend oder irgendein Dorf, wo eben Judas herkam. Und deshalb kann man hier vermuten, dass Judas vielleicht der einzige von den Aposteln war, der nicht aus der Gegend von Galiläa kam. Immer wenn sein Name erscheint in der Bibel, steht direkt der Hinweis dazu dabei, dass er der Verräter war, dass er Jesus verraten würde. Auch nachher noch. Aber auch Judas verbrachte viele Jahre mit Jesus. Doch wir müssen sehen, sein Herz blieb hart dabei. Auch Judas war ein gewöhnlicher Mann. Es wird von ihm nichts besonders Außergewöhnliches berichtet. Auch er gab sein Leben auf, um Jesus zu folgen. Und auch er blieb Jesus treu, als sich viele seiner Jünger von ihm abwandten, weil die Rede ihm einfach zu hart waren. Judas, der widmete sein ganzes Leben Jesus, aber nicht sein Herz. Wahrscheinlich folgte er Jesus eben nicht um Jesu willen, sondern um seiner selbst willen, aus egoistischen Gründen. Er wusste ja, Jesus hat viel drauf, Jesus hat wirklich Macht, und vielleicht dachte er, dass er sich diese Macht nützlich machen kann, dass er selber reich werden kann, dass er selber angesehen werden kann. Und dennoch ist es so, Jesus erwählte Judas nicht aus Versehen. Er kannte den ganzen Judas, er kannte sein Herz. Und noch mehr, Jesus wusste von Anfang an, dass Judas ihn verraten würde. Johannes Kapitel 13, Vers 18 steht: Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Er weiß es. Doch muss die Schrift erfüllt werden: Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Nun, auch von Judas können wir zwei Lektionen lernen. Die erste ist, auch wenn man in der Nähe Jesu ist, wenn man in der Gemeinde ist, man kann sein Herz verhärten und man kann innerlich ganz weit weg von Jesus sein. Es kommt eben nicht darauf an, wo du am Sonntagvormittag sitzt, sondern wo du mit deinem Herzen bist. Und die zweite Lektion ist, auch die schlimmsten Sünde und Pläne gegen Gott, die können die Erfüllung des göttlichen Plans nicht verhindern. Alles muss Gott dienen, auch der Verräter Judas. Judas war ein gewöhnlicher Mann. Auch seine Schwächen kommen uns bekannt vor. Aber das Fatale in seinem Leben war, dass er eben nicht mit seinem Herzen Jesus folgte, sondern dass er im Gegenteil seinem Glauben eigentlich Jesus vorheuchelte. Ich komme jetzt zum Schluss, denn es gibt keine Apostel mehr. Es war wirklich nur ein ganz kurzer Bericht über jeden Apostel. Man kann viel mehr sicherlich berichten. Aber wir können sehen, dass Gott gewöhnliche Menschen gebraucht. Ja, Menschen mit Fehlern, mit falschen Erwartungen, mit Vorurteilen, mit dunkler Vergangenheit. Menschen, die unbeständig sind, hitzköpfig, ausgestoßen, ängstlich, pessimistisch. Aber es war deutlich, Gott will uns verändern. Gott will diese Menschen verändern. Jesus hat diese 12 gewöhnlichen Männer für diesen außergewöhnlichen Dienst erwählt. Und Jesus ruft auch dich und mich in seinem Dienst. Natürlich ist es so, dass, das haben wir ja gemerkt, die Jünger nicht nur schlechte Seiten hatten, ja, nicht nur Mängel hatten, die hatten auch Talente. Und wir merken, auch diese Talente werden gebraucht und werden genutzt. Jesus möchte uns verändern und er möchte uns gebrauchen. Und das ist egal, ob ich Gesangbücher repariere oder Orgel spiele, oder es ist egal, ob ich meinem Schulfreund vom Evangelium berichte oder ob ich vor großen Gemeinden das Wort Gottes verkündige. Jeder Dienst für Jesus ist ein außergewöhnlicher Dienst. Warum? Weil wir einen außergewöhnlichen Herrn haben. Und darum müssen wir ihm treu bleiben, ihm vom ganzen Herzen folgen. Wir dürfen uns nicht abkehren und sagen, ja, Jesus, der erfüllt nicht meine Wünsche, oder ich fühle mich zu wenig gebraucht, oder ich fühle mich einfach überfordert. Nein, wir können von den 11 Jüngern lernen, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf unseren Herrn. Und wir müssen auch die Warnung des Lebens von Judas ernst nehmen und eben nicht unsere Herzen verhärten, sondern uns mit all unseren Kräften von vollem ganzen Herzen seinem Dienst zur Verfügung stellen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Sinne und Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.